Radio Prag International. Nachrichten.
Es wird vorerst kein neues Gutachten zur Elbe-Staustufe geben. Der Kreis Liberec verhängt eine Vertragsstrafe gegen Arriva und die Lidice-Überlebende Miloslava Kalibova ist tot. Es wird vorerst kein neues Gutachten zum Ausbau einer Elbstaustufe in Jeczyn geben. Das Umweltministerium hat eine entsprechende Überprüfung abgebrochen, wie am Montag bekannt wurde. Laut dem Ressort haben die zuständigen Behörden nicht alle nötigen Dokumente eingereicht. Das Ministerium schloss jedoch nicht aus, sich in Zukunft erneut mit der Umweltverträglichkeit des umstrittenen Projektes zu befassen. In dem Gutachten sollte beurteilt werden, ob Maßnahmen zur Kompensation negativer Auswirkungen des Baus auf die Umwelt möglich sind. Der Bau der Elbe-Staustufe ist eine der Prioritäten des Kabinetts von Premier Andrej Babiš. Dieses hat sich aber zu ökologischen Maßnahmen verpflichtet. Die deutsche Bahntochter Arriva muss in Tschechien erstmals eine Vertragsstrafe wegen des anhaltenden Chaos auf ihren Strecken bezahlen. Eine entsprechende Entscheidung machte der Kreis Liberec am Montag bekannt. Demnach hat das Unternehmen immer noch Probleme beim Ticketverkauf, der Einhaltung der Fahrpläne. Außerdem fehlen in den Zügen weiterhin Beschriftungen auf Tschechisch. In diesem Monat musste die tschechische Bahn zahlreiche Inlandsstrecken an private Anbieter abgeben. Seitdem bedient Arriva zahlreiche Regionalverbindungen. Bisher gibt es aber massive Probleme im Betrieb. Sollte sich die Lage nicht bessern, werde der Kreis Liberec den Vertrag mit Arriva auflösen, so Kreishauptmann Martin Puta. Die Computersysteme des Klinikums im mittelböhmischen Benešov sind vollkommen virenfrei. Dies meldete die Krankenhausleitung in einer Mitteilung am Montag. Demnach haben zuletzt die Labors und die Abteilung für Innere Medizin wieder ihren Betrieb aufgenommen. Zudem habe man die Sicherheit der internen Netzwerke verbessert, heißt es. Mitte des Monats hatte ein sogenannter Kryptovirus das Klinikum Benešov komplett lahmgelegt. Patienten mussten in naheliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Wer hinter der Cyberattacke steht, ist bisher unklar. Eine der letzten Überlebenden des Massakers von Lidice, Miloslava Kalibova, ist tot. Sie sei im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte die Gedenkstätte in Lidice am Montag mit. Kalibova hatte ihr Schicksal in zahlreichen Vorträgen geschildert. Nach dem Tod von Kalibova ist Jaroslava Skliničková die letzte lebende Augenzeugin des Nazi-Verbrechens in dem mittelböhmischen Ort. Deutsche Sicherheitskräfte erschossen am 10. Juni 1942 alle Männer von Lidice. Die meisten Kinder und viele Frauen wurden später in KZs und Vernichtungslagern ermordet. Insgesamt kamen rund 300 Menschen bei dem Massenmord ums Leben. Das Dorf wurde völlig zerstört. Die NS-Führung initiierte das Massaker nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Es sollte eine Vergeltungsaktion sein. Tschechien ist auf der Liste der weltweit größten Feuerwerksexporteure auf Platz 7. Dies geht aus einer Aufstellung der Presseagentur CTK hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach führt das Land jedes Jahr Raketen und Böller im Wert von 10 Millionen Dollar aus. Auf Platz 1 sind die Niederlande mit einem Exportvolumen von 52 Millionen Dollar. Gleichzeitig gilt Tschechien als Land mit einer sehr laxen Regulierung von Feuerwerkskörpern. Experten weisen darauf hin, dass man hierzulande teils professionelle Sprengkörper frei im Internet kaufen kann. Und zum Abschluss ein Blick auf das Wetter. An Silvester ist es in Tschechien wechselnd bewölkt, vor allem im Norden und Osten des Landes ist die Wolkendecke dichter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad Celsius. Im Südosten ist es etwas kühler. Das waren die Nachrichten von Radio Prag International mit Strachnia Bučan.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße Martina Schneibergova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Vor 30 Jahren wurde Václav Havel zum tschechoslowakischen Staatsoberhaupt gewählt. In Prag hatte der Film über den norwegischen Polarforscher Roald Amundsen die Premiere. Er wurde teilweise in Tschechien gedreht. Und im heutigen Sportreport bringen wir einen Bericht von der Juniorenweltmeisterschaft im Eishockey. Bleiben Sie dran! Er galt damals als der Garant für freie Wahlen hierzulande. Der Bürgerrechtler und Ex-Dissident Václav Havel. Am 29. Dezember 1989 wurde er erster Präsident der Nachwendezeit und zugleich letztes Staatsoberhaupt der Tschechoslowakei. Till Janssel blickt zurück auf diesen wichtigen Moment von vor 30 Jahren.
Milí přátelé, Před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky.
Er sei kurz zuvor vom Parlament einstimmig zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden. So verkündete Václav Havel dies auf der Prager Burg vor der versammelten Menschenmasse. Und weiter sagte er:
Ich verspreche euch, dass ich euer Vertrauen nicht enttäuschen werde und dieses Land zu freien Wahlen führe.
Dieser Freitag, der 29. Dezember 1989, war vielleicht das absurdeste Kapitel der Wende. Denn der vorherige Dissident leistete seinen Amtseid auf die tschechoslowakische Sozialistische Republik. Und im Parlament saßen vorwiegend noch kommunistische Abgeordnete, also Vertreter jenes Regimes, das Havel zuletzt im Mai des Jahres noch ins Gefängnis gesteckt hatte. Allerdings stand Alexander Dubček an der Spitze des Parlaments, das heißt eine Symbolfigur des Prager Frühlings und der Reformkommunisten. Er gratulierte Havel als erstes.
Blahoželám vám v jméně všech přítomných a všeho našeho ludu k zvolení.
Anfang Dezember hatte Dubček noch als großer Favorit für das Präsidentenamt gegolten. Das tschechische Bürgerforum und das slowakische Gegenstück, die sogenannte Öffentlichkeit gegen Gewalt, entschieden sich letztlich aber für Havel. Dies geschah am 10. Dezember 1989, als mit Gustav Husák der kommunistische Staatschef zurücktrat. In der Folge rührten die Reformkräfte die Werbetrommel für Václav Havel. Jiří Suk ist Zeithistoriker bei der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Druhý den už byly polepené města, zejména Praha a další města krajské a okresní.
Am Folgetag hingen bereits überall Plakate, vor allem aber in Prag und weiteren großen Städten des Landes. Sie zeigten ein Bild von Havel und den Spruch Wahrheit und Liebe müssen über Lügen und Hass siegen. Es wurden die ersten Heftchen herausgegeben mit dem Abdruck seiner Essays. Und Havel tauchte auch sehr massiv in den Medien auf, konkret im tschechoslowakischen Rundfunk und tschechoslowakischen Fernsehen.
Havel dostával i velmi intenzivně do médií, to znamená do československého rozhlasu a televize.
Das Bürgerforum wusste jedoch nicht so recht, wie man auch die kommunistischen Parlamentarier davon überzeugen konnte, für den früheren Staatsfeind die Hand zu heben. Zur entscheidenden Person wurde daher Premier Marian Čalfa. Er stand an der Spitze des ersten Kabinetts, in dem auch Oppositionskräfte saßen. Am 15. Dezember empfing der relativ junge kommunistische Politiker Havel zu einem Vier-Augen-Gespräch. Historiker Suk.
Havel sagte damals, dass er am 16. Dezember mit einer großen Wahlkampfrede im Fernsehen auftreten werde. Weitere Schritte waren die Sache von Čalfa. Am 19. Dezember trat der Premier mit der Regierungserklärung vors Parlament. Dabei schlug er Havel als einzigen Kandidaten der Regierung für das Präsidentenamt vor.
Havel bezeichnete später gerade sein Gespräch mit Čalfa als entscheidend. Dies bezeugt auch eine inoffizielle Aufnahme, auf der Havel mit einer Einschätzung zu hören ist.
Das waren meinem Gefühl nach, aber vielleicht bin ich ja auch dumm, die bisher wichtigsten Verhandlungen. Es waren sehr gute Nachrichten, die mir Čalfa mitgeteilt hat.
Tatsächlich stimmten dann alle anwesenden Parlamentarier am 29. Dezember 1989 für Havel.
Till Janse war das mit einem Bericht über die Wahl von Václav Havel zum tschechoslowakischen Staatspräsidenten vor 30 Jahren. Seit voriger Woche wird ein neuer Film über den norwegischen Polarforscher Roald Amundsen in den tschechischen Kinos gezeigt. An der feierlichen Premiere des Streifens in Prag nahm auch der norwegische Regisseur Espen Sandberg teil. Denn Amundsen ist in Koproduktion mit Tschechien entstanden und wurde teilweise in der tschechischen Hauptstadt gedreht.
Roald Amundsen.
Die Briten wollen aus der Antarktis einen Bestandteil ihres Imperiums machen. Robert Scott ist mit 65 Männern auf dem Weg dorthin. Es scheint, dass er mit einer einzigen Sache aber nicht gerechnet hat, nämlich mit uns.
Das Einzige, was er hat, ist uns.
Das sagt Paul Sverre Hagen in der Hauptrolle des norwegischen Polarforschers Roald Amundsen. Es ist der Augenblick, an dem er sich entscheidet, mit 4 Begleitern zum Südpol aufzubrechen. Und der Norweger ist letztlich schneller als Scott. Er erreicht am 14. Dezember 1911 als erster Mensch den Südpol. Der Polarforscher hat aber auch noch weitere erfolgreiche Entdeckungsreisen unternommen. Regisseur Espen Sandberg.
Roald Amundsen ist ein Ikon in Norge.
Roald Amundsen ist in Norwegen eine Ikone. Schon in der Schule lernen die Kinder über ihn. Ich wohne nahe dem Fram-Museum in Oslo, wo sein Schiff, sein Luftschiff, sein Flugzeug und anderes mehr besichtigt werden kann. Das hat mich schon immer sehr fasziniert. Ich habe mich bemüht, mehr über den Menschen Amundsen zu erfahren. Denn was in der Schule unterrichtet wird, ist nur ein ganz kleiner Teil seiner Lebensgeschichte. Je mehr ich über ihn gelesen habe, desto mehr begriff ich, dass er professionell sehr erfolgreich war, aber im Privaten ein fast tragisches Leben führte. Ich habe einfach versucht festzustellen, wer er war.
Der Filmemacher las unter anderem Amundsens Autobiografie und etwa 20 weitere Bücher über den Polarforscher. Eine weitere Quelle seien die Tagebücher der anderen Expeditionsmitglieder im Fram-Museum gewesen, erzählt Sandberg.
Zudem ist seine Korrespondenz zum Teil erhalten. Es gibt immer mehr Dokumente, die es ermöglichen, sich eine Vorstellung von ihm zu machen.
Eine neue, mehr aufdatierte Version von wem er war.
Mehr über Amundsens Leben und die Gründe für seine Forschungsreisen erfahren die Filmzuschauer vor allem aus Gesprächen, die Amundsens Bruder Leon mit Roals Freundin führt. Der Hauptheld wird sowohl in den dramatischen Szenen in der Antarktis als auch beispielsweise beim Empfang durch den norwegischen König gezeigt. Gerade die Szenen im Palast stammen aus dem Prager Palais Joffin, aber auch an anderen Orten hierzulande wurde gedreht. Insgesamt 25 Tage verbrachte der Regisseur mit seinem Team in Tschechien.
Ich war schon vorher viele Mal in Tschechien. Ich habe hier Reklamefilme gedreht oder auch privat das Land besucht. Prag ist eine fantastische Stadt mit so vielen historischen Gebäuden. Es ist schwierig, einen historischen Film in Oslo zu drehen, denn die Stadt ist zu modern geworden. Für uns ist es wie ein Geschenk, hierher zu kommen und authentische Gebäude für den Film zu finden. Zudem gibt es in Tschechien nicht nur hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch Spezialisten für unterschiedliche Bereiche des Films. Dies war ein weiterer Grund dafür, warum wir auch in Tschechien gedreht haben.
Die Kunnskapen, die ihr sitzt mit dem Lagerfilm, die wir gewählt haben.
Alle Interieurs, wie beispielsweise auch Amundsens Haus, wurden hierzulande aufgebaut. Die Kostüme hat die tschechische Designerin Michala Hořeší entworfen. Den Flugzeugmechaniker Karl Feucht spielt der populäre tschechische Schauspieler Vojta Kotek, der als Franz von Lothringen aus der Fernsehserie Maria Theresia bekannt ist. Regisseur Sandberg.
Das war fantastisch. Wir waren auch sehr glücklich.
Es war wirklich fantastisch. Zudem hat uns der tschechische Filmfonds auch finanziell unterstützt. Viele der kreativen Mitarbeiter in unserem Team waren Tschechen. Ich bin ihnen sehr dankbar.
Das war ein großer Beitrag zu Filmen und das sind wir unglaublich dankbar für.
Espen Sandberg hat früher bereits einen Film über den norwegischen Forschungsreisen und Anthropologen Thor Heyerdahl gemacht und er habe noch viele weitere Filmpläne, sagt er.
Ich weiß nicht genau, was mein nächster Film ist, aber ich bin mir sicher, dass es wieder etwas völlig anderes sein wird. Ich finde es spannend, sehr unterschiedliche Filme zu drehen. Zuvor habe ich den 5. Teil der Piraten der Karibik gedreht. Ich sehe es als Herausforderung, unterschiedliche Genres und Formate auszuprobieren.
So, das ist ja wirklich spannend, und ich fordere mich selbst auf verschiedene Formate und Genres.
Sie hören Radio Prag International. Seit dem zweiten Weihnachtstag ist in Tschechien die diesjährige Juniorenweltmeisterschaft im Eishockey im vollen Gange. Die Titelkämpfe werden im mährischen Ostrava und im schlesischen Třinec ausgetragen. Den Turnierauftakt in der Gruppe B, in der sowohl Tschechien als auch Deutschland spielen, hat Lothar Martin in Ostrava live verfolgt. Von dort hat er den nachfolgenden Bericht und ein Gespräch mit einem deutschen Spieler mitgebracht.
Sportreport. An der Eishockey-Weltmeisterschaft der unter 20-Jährigen nehmen 10 Mannschaften teil. Sie spielen zunächst in 2 Gruppen mit je 5 Teams. Hierbei geht es vor allem darum, nicht Fünfter und Letzter der Gruppe zu werden. Denn die beiden Schlusslichter tragen im finalen Teil des Turniers einen direkten Vergleich aus, dessen Verlierer danach in die zweithöchste Division absteigt. In diesem Jahr scheint die Gruppe B die schwierige zu sein. In ihr sind mit Rekordweltmeister Kanada, Russland und den USA gleich 3 Schwergewichte des Pucksports vertreten. Dazu spielt in dieser Gruppe mit Deutschland ein ambitionierter Neuling, sowie Tschechien. Deshalb war es den Gastgebern besonders wichtig, gut ins Turnier zu starten. Im Eröffnungsspiel des Championats mussten die Schützlinge von Cheftrainer Václav Baradja dabei gegen Russland antreten. Vor ausverkauftem Haus in der Ostrava Arena entwickelte sich eine packende Partie mit einer sehr spannenden Schlussphase.
Wertvolle Zeit ist verstrichen, 13 Sekunden und die Tschechen setzen nach. Die Melfans stehen auf, sie spüren, hier ist die Sensation drin. Ja, und der Puck ist weg, die Russen können einfach nicht mehr. Und da ist Schluss, 4:3. Riesenjubel, ein erfolgreicher Auftakt für die tschechische Mannschaft.
Den 4:3-Erfolg über einen der großen Turnierfavoriten hat sich die tschechische Mannschaft in der Tat hart erkämpft. Das bestätigte nach der Begegnung auch ihr Kapitän Libor Zábranský.
Das war ein wirklich schweres Spiel für uns. Ich denke, jeder von uns ist jetzt völlig ausgelaugt. Doch wir haben uns zusammengerauft, das Match gewonnen und damit gezeigt, dass wir auch gegen ein starkes Team wie Russland bestehen können. Wir haben uns mit allem, was in uns steckt, in diese Prüfung geworfen und das hat uns meiner Meinung nach den Sieg beschert.
Ein nicht zu überhörender Faktor für den Erfolg aber waren auch die Zuschauer. Sie füllten die Halle im Stadtteil Vítkovice bis auf den letzten Platz und die übergroße Mehrzahl der 8700 Fans förderte die Heimmannschaft über die gesamte Spieldauer frenetisch an. Von dieser Stimmung war auch Jan Mišák begeistert, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0. In der tschechischen Liga spielt der 17-Jährige für den Traditionsverein HC Werva Litvinov. In der Extraliga habe er mit Litvinov vielleicht 3-mal hier in Vítkovice gespielt, doch nie sei die Arena so voll gewesen wie heute. Das sei einfach super, sagte Mišák. In ihrer zweiten Begegnung trafen die jungen Tschechen am Samstag auf die deutsche Mannschaft. Auch hier wollten sie den Heimvorteil nutzen und mit der Unterstützung der Zuschauer den zweiten Sieg einfahren. Doch es kam anders.
So, noch 16 Sekunden. Die deutsche Mannschaft führt immer noch mit 4:3, hat jetzt den Puck ins gegnerische Drittel befördert. Es sind nur noch 10 Sekunden, die Tschechen Zeit haben, ohne Torwart etwas zu machen. Aber dafür muss der Puck genau reinkommen. Die Deutschen Mannschaft dagegen können auf das leere Tor schießen, wenn es ihnen gelingt, den Puck herauszubringen. Das ist jetzt der Fall und da haben sie auch den Sieg schon erreicht.
Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter demonstrierte auch in seinem zweiten WM-Match seine Stärke, vor allem in der Offensive. Gleich 3-mal nutzte es eine numerische Überzahl zu Toren und überzeugte insgesamt mit Spielstärke und Selbstbewusstsein. Das wusste auch der tschechische Goalie Lukáš Dostal anzuerkennen.
Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt. Die deutsche Mannschaft hat schon in ihrem ersten Spiel gegen die USA gezeigt, dass sie mit den Weltbesten mithalten kann. Im heutigen Match ging es auf und ab. Am Ende hat leider das schwache Unterzahlspiel gegen uns entschieden.
Der 19-jährige Dostal, der derzeit in der finnischen Liga bei Ilves Tampere spielt, ist in Trainer Baradjas Augen der Topspieler und große Rückhalt für alle Vorderleute in der Mannschaft. Auch deshalb beantwortete der gebürtige Brünner die Frage nach der neuen Konstellation in der Gruppe relativ gelassen.
Für uns hat sich nichts geändert. Wir spielen noch gegen die USA und Kanada und da müssen wir die nötigen Punkte für das Weiterkommen holen.
Die deutsche Union-Nationalmannschaft ist erst im vergangenen Jahr in die Top-Division ihrer Altersklasse aufgestiegen. Zur WM in Ostrava und Chinez ist Deutschland mit einem spielstarken Kader angereist und rechnet sich durchaus Chancen aus, die Klasse zu halten. Neben herausragenden Akteuren wie Moritz Seider oder Dominik Bock, die bereits in Nordamerika bzw. in Schweden spielen, stehen auch 2 Cracks im Aufgebot, die einen tschechischen Hintergrund haben. Es sind der Torhüter Tobias Antschitschka und der Stürmer Lukas Reichel, deren Väter aus Tschechien stammen und dort auch aktiv Eishockey gespielt haben. Das jüngere der beiden Talente ist der erst 17-jährige Lukas Reichel, der beim DL-Club Eisbären Berlin unter Vertrag steht. Mit dem Sohn des einstigen deutschen Nationalspielers Martin Reichel entstand in Ostrava das folgende Gespräch. Lukas, deine erste Weltmeisterschaft bei der U20 und noch dazu in Tschechien, dem Land deines Vaters, wo er hergekommen ist. Ist das für dich was Besonderes? War das Thema in der Familie?
Ja, also Tschechien habe ich immer besucht früher, wo ich kleiner war. Jetzt ist es halt schwer wegen Eishockey, ich habe nicht so viel Zeit. Aber ja, ist schon was Spezielles für mich. Auch hier die Fans, die sind alle Eishockey verrückt. Und es macht einfach Spaß, hier in der Arena, in der großen Arena hier zu spielen, vor so vielen Zuschauern. Und ja, ist schön hier.
Hat dein Vater dir ein paar Tipps mitgegeben?
Ja, jetzt Tipps nicht. Er hat mir gesagt, ich soll einfach Spaß haben und mein Spiel spielen. Und ja, das, was ich kann, soll ich aufs Eis bringen. Und ja.
Ist ja nicht so, dass du nur einen guten Vater hast, der Eishockey gespielt hat, sondern auch noch einen berühmteren Onkel. Aber nun habe ich gehört, mit Tschechisch ist nicht so viel. Ist es nicht ein bisschen schade, dass man sich mit dem Olympiasieger und dreifachen Weltmeister sich ab und zu mal austauschen kann?
Ja, ich habe zu meinem Dad schon gesagt, warum hast du mir nicht Tschechisch beigebracht? Habe ich ein bisschen zusammengeschissen. Aber ja, der Robert, der kann auch ein bisschen Deutsch und Englisch kann ich auch ein bisschen und er auch natürlich. Und ja, also Verständigung ist schon da.
Hat er dir schon mal auch ein bisschen paar Tipps gegeben oder es hat es nie gereicht irgendwie, dass man euch mal länger ausgetauscht hat?
Nee, früher, wo ich kleiner war, da war das halt noch nicht so mit Tipps geben und jetzt habe ich ihn schon länger nicht mehr gesehen. Aber ja, ich hoffe, das ändert sich bald und wir sehen uns und dann können ein bisschen über Eishockey sprechen.
Aber er hat ja auch einen Sohn, Christian, der spielt ja in der IHL. Mit ihm bist du bestimmt gut vernetzt.
Ja, auf Social Media sind wir auch gut vernetzt und ja, so auf Instagram und alles, aber...
Berichtet ihr ab und zu in der AHL so nach dem Motto, ist es hier schön oder ist es ziemlich hart? Oder hast du da schon ein paar Meldungen mitbekommen, wie es ihm so ergeht?
Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt, weil er da drüben gespielt hat und er hat gesagt, es ist halt brutal hart und ja, das Spiel ist ganz anders da drüben, aber ihm gefällt es da und er gibt sein Bestes und ja.
Wäre das für dich auch ein Weg oder bist du jetzt ganz zufrieden bei den Eisbären, mit dabei zu sein?
Momentan bin ich sehr zufrieden bei den Eisbären und ja, was dann nächstes Jahr oder in 2 Jahren passiert, das sieht man dann.
Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja auch das Spiel gegen Chicago mitgespielt, jetzt in der Vorbereitung, wo die jetzt hier waren oder nicht?
Ja, habe ich.
War das nicht schon ein Höhepunkt für dich, als 17-Jähriger gegen ein NHL-Team zu spielen?
Ja, war schon ein Riesending für mich, gegen Kane und die ganzen Stars zu spielen und hat natürlich riesen Spaß gemacht.
Soll dein Weg auch mal dorthin führen?
Ja, also mein Traum war schon von klein auf, irgendwann in der NHL zu spielen und ich denke, jetzt gerade bin ich auf einem ganz guten Weg, aber das ist noch ein riesiger Schritt, was vor mir liegt und den versuche ich zu meistern, dass ich meinen Traum verwirklichen kann.
Der erste Schritt wäre mal hier bei der U20-WM etwas zu reisen und du selbst willst auch dazu beitragen, dass man in Deutschland nicht nur über Fußball spricht.
Ja, das auf jeden Fall.
Dann wünsche ich dir alles Gute, ja, mach dein Ding, ja. Vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal.
Danke.
Und letzte Frage vielleicht noch, ist der Name Reichel Verpflichtung oder Bürde mehr für dich?
Ich trage ihn in Ehren, würde ich mal sagen. Also ich versuche den Namen natürlich groß rauszubringen und ja.
Den Sportreport hat für Sie Lothar Martin gestartet und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag International.